Also ich hätte vielleicht einfach vor dem Vortrag Inklusion durch Bildung, Fragezeichen, hätte ich Vorbemerkungen. Inklusion wird immer sehr stark so in den Medien und so weiter verstanden, dass es da nur um Menschen mit Handicap geht und wie man die quasi integriert in die Gesellschaft. Aber so von der grundsätzlichen Definition geht es bei Inklusion um alle möglichen Ausschlussprozesse aus der, sage ich mal gleich das böse Wort, aus der kapitalistischen Gesellschaft. Und so verstehe ich das auch in meinem Vortrag, also Exklusion und Inklusion aus der kapitalistischen Gesellschaft. Zu meiner Person, also ich habe hier studiert, 2005 Magister gemacht in Politikwissenschaften, empirische Kulturwissenschaft und habe auch so eine Magisterarbeit zum internationalen Vergleich von Schulpolitik geschrieben, habe da Finnland und Baden-Württemberg verglichen, denen ihre Reformen hin zu einem anderen, eventuell eingliedrigen Schulsystem, also weg von der Mehrgliedrigkeit, weil es in beiden Ländern gab es natürlich Bestrebungen, die dann in Baden-Württemberg quasi nicht weiterkamen und in Finnland schon. Ich bin Lehrbeauftragter an der dualen Hochschule und habe so verschiedene Publikationen und Vorträge zur Bildungspolitik gemacht und bin seit 5 Jahren bei der MEMO-Gruppe, heißt es, oder auch offiziell heißt es Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Was ist die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik? Ich weiß nicht, ob ihr diesen Menschen kennt. Kennt denn jemand, wie der... Kennt denn jemand? Das ist der Maschmeyer, oder? Ja, fast. Ja. Das ist seine wissenschaftliche Legitimationsperson. Das ist quasi der Kollege von Maschmeyer. Also das ist Bert Rürup, ein Ökonom, der quasi seit den 90er Jahren auch immer im Sachverständigenrat für Wirtschaftsfragen bei der Bundesregierung war. Und die sind quasi seit den 70er Jahren durchgängig mit Ökonomen besetzt, die quasi aus der angebotsorientierten Wirtschaftstheorie kommen, das heißt vor allem dominiert durch die Neoklassik oder neoliberale Ökonomen. Und seit 1975 gibt es halt quasi die Gegenbewegung dazu, dass sich Ökonomen zusammengetan haben und Gewerkschafter, die sagen, dieses Sachverständigenrat bei der Bundesregierung ist ideologisch quasi immer nur neoliberal und neoklassisch dominiert. Und da haben sich jetzt Ökonomen zusammengeschlossen seit 1975, die keynesianisch orientiert sind oder auch marxistisch orientiert sind. Und die machen quasi jedes Jahr, wie der Sachverständigenrat für Wirtschaftsfragen, auch ein wirtschaftspolitisches Gutachten. Das heißt Memorandum, deshalb auch Memo-Gruppe. Ich gebe es einfach mal rum. Da ist auch jedes Jahr quasi zur Lage der Wirtschaft und was man an alternativer Wirtschaftspolitik machen könnte. Und das ist immer ein bisschen anders wie das, was dieses Sachverständigenrat behauptet. Ich mache da mit seit 2006. Seither gibt es da einen Teil, also ein Kapitel in diesem Buch zur Bildungspolitik, was ich immer mit Kolleginnen und Kollegen schreibe. Und zu diesem Vortrag Inklusion durch Bildung, zu diesem Thema war vor allem das Memorandum 2007, das Bildungskapitel, da wo der Zettel drin ist, ich lasse es auch mal rumgehen. Das ist vor allem, könnte man auch jetzt so quasi, wenn das ein Unikurs wäre, wäre das dann vielleicht so die Pflichtlektüre zu diesem Vortrag. Ja. Was mache ich sonst noch? Ich mache ab und zu Gutachten, zum Beispiel hier für die GEW, für den Bundesvorstand. Da habe ich mal den Bildungsmonitor der Initiative Soziale Marktwirtschaft untersucht, was die da ranken. Das heißt, ein Blick hinter den Reiz des Rankings. Ich lasse es auch mal rumgehen. Ich habe auch noch eins übrig. Also wenn es interessiert, der kann es auch mitnehmen. Aber kommen wir mal prinzipiell zur Rolle von Bildung im Kapitalismus. Also kommen wir mal zu den grundsätzlichen Eigenschaften gesellschaftlicher Organisation im Kapitalismus. Also was ist die Grundstruktur kapitalistischer Gesellschaften? Und da klassisch, ja, seit es Ökonomen gibt, die das analysieren, sagen quasi alle möglichen Ökonomen, also es war bei Ricardo oder John Stuart Mill oder Karl Marx, so, dass es quasi verschiedene Produktionsfaktoren gibt für die kapitalistische Produktion. Das ist Kapital, Boden und Arbeit. Und vom Prinzip her funktioniert es halt so, ein Unternehmer investiert sein Kapital, also sein Geld, zum Beispiel in den Kauf einer Fabrik, also er kauft Waren, also eine Fabrik ist auch eine Ware quasi, die auch irgendwann mal aus menschlicher Arbeit entstanden ist. Also es ist immer so die Frage, Henne oder Ei. Am Anfang ist immer die menschliche Arbeit mit der Natur quasi, die was hervorbringt, weil für diese ursprünglichen Ökonomen war alle klar, es nicht schafft Mehrwert außer menschliche Arbeit, also Kapital ist an sich tot, aber der Boden, wenn mit ihm die Natur, wenn mit ihr nichts gemacht wird, ist eigentlich, schafft keinen Mehrwert, sondern nur die menschliche Arbeit schafft Mehrwert. Also der kauft sich eine Fabrik, sagen wir W, und dann die Fabrik plus die Arbeitskraft, die er sich einkauft, A, damit produziert er neue Waren, W', und die W', also die Waren, die werden dann verkauft und die realisieren wieder ein erhöhtes Geldkapital, einen Mehrwert, den sich, und dann ist immer die gesellschaftliche Frage, wer eignet sich den Mehrwert an? Also wer bekommt jetzt den Mehrwert aus der Produktion? Und das war für diese alten Ökonomen eigentlich auch klar, das ist der gesellschaftliche Hauptkonflikt im Kapitalismus. Wer bekommt den Mehrwert? Und da haben wir ja heute immer noch die Konflikte. Im Moment gerade haben wir viele Tarifabschlüsse, wo zum Beispiel die IG Metall jetzt hier für den Südwesten einen Tarifabschluss gemacht hat, wo es darum ging, wer kriegt wie viel von dem Mehrwert quasi, der in den Fabriken produziert wird. Also man kann sagen, quasi das alte Kapital wird zu Waren plus Arbeitskraft wird es zu neuer Ware, die wieder verkauft wird und dadurch wird mehr Kapital gemacht. Und da geht es dann darum, wer eignet sich diesen Mehrwert an. Das heißt, von der Bedeutung her, diese kapitalistische Grundstruktur für das Individuum oder für das Subjekt, für uns alle quasi in unserer individuellen Situation, heißt zunächst mal, niemand kommt ohne Vorgeschichte in diese Welt. Also je nachdem, wie eure Eltern quasi in diesem Produktionsprozess, wo die standen, Fabrikbesitzer hat viel Geld, ein Tagelöhner, wenn ihr in einer Familie eines Tagelöhners auf die Welt kommt, ja, dann besteht da wenig zum Beispiel Besitz oder eigentlich gar kein Besitz. Also die meisten von uns haben eigentlich keinen Vorbesitz in ihrer Familie und je nach Position der Eltern zu den Produktionsverhältnissen bekommt man da mehr oder weniger an einen bestimmten Klassenhabitus mit oder der wird da angelegt, erworben bzw. vererbt. Und was ist das? Also was da vererbt wird, ist ökonomisches, soziales oder kulturelles Kapital. Und da sind wir halt an einem Punkt, dass es quasi, dass man vereinfacht jetzt Bourdieu zum Beispiel ausdrücken kann, dass kulturelles Kapital ist quasi die Bildung, die wir mitbekommen, ja, aus der Stellung unserer Eltern in diesem Konflikt zwischen Kapital und Arbeit. Wie viel Vermögen hat da eine Familie? Also grundsätzlich könnte man sagen, der soziale Raum, sagt Bourdieu, ist die Gesellschaft und die Gesellschaft ist strukturiert danach, wie viel Kapitalvolumen wir besitzen, also viel oder wenig, und dann teilt das hauptsächlich danach auf, wie viel ökonomisches Kapital hat eine Familie, also wie viel Besitz oder Vermögen, und wie viel kulturelles Kapital, wie viel Bildung hat eine Familie. Und je nachdem, was man da mitbekommt, ist der Startpunkt für unser Leben, deshalb ist, das heißt soziale Laufbahn, muss man sich jetzt dreidimensional vorstellen, von der Vergangenheit in die Zukunft, also nach hinten. Deshalb liegt es so schräg drin, der Pfeil, kann man halt jetzt hier nur zweidimensional darstellen. Je nachdem, was uns unsere Eltern mitgeben, beginnen wir von einem anderen Punkt aus in die Gesellschaft zu gehen. Ja? Das Subjekt geht quasi in die Gesellschaft mit bestimmten Anlagen, die wir alle mitbekommen aus unserer Familie und geht dann in die Gesellschaft rein und vergesellschaftet sich, sagen viele Soziologen, nennen das Vergesellschaftung oder Foucault nennt Subjektivierung zum Beispiel. Und da haben wir immer grundsätzlich quasi eine Doppelrolle oder die Mehrheit der Menschen, die jetzt keine Fabrik besitzen oder keine Produktionsverhältnisse besitzen, sondern nur angewiesen sind auf die Verwertung ihrer Arbeitskraft, die haben zwei grundsätzliche Rollen zu erlernen im Kapitalismus. Und das eine ist quasi den Verkauf seiner Arbeitskraft, also wir müssen alle lernen, Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter zu werden, also wir müssen irgendwie uns einen Job suchen, das ist das Ziel auch der Bildung, der Ausbildung, wir müssen uns einen Job suchen und die zweite Rolle, die wir alle haben, ist, dass wir alle Konsumentinnen und Konsumenten sind. Und da kann man jetzt auch alternativ oder ja, auch selbst alternative Menschen, ich sag mal jetzt hier, der Konsum des Medienfestivals anstatt Popcorn, Blockbuster-Kino ist quasi auch ein Ausdruck dieser Anlagen und die, der Menge an Bildung, die wir mitbekommen haben. Die Leute, die hierher kommen, die stehen halt eher auf so Alternativkultur wie jetzt auf dem Blockbuster-Kino. Aber vom grundsätzlichen Ding her geht es in eine ähnliche Richtung. Wir sind alle Konsumentinnen oder Lohnarbeiterinnen. Wir müssen uns zu unserem Erhalt, zu unserer Reproduktion, müssen wir uns einen Job suchen, damit wir irgendwie Geld bekommen. Und wir konsumieren alle irgendwas. Ja, das sind die grundsätzlichen Rollen, die wir alle erlernen müssen. Und wir gehen in die Gesellschaft quasi mit bestimmten Anlagen, die wir aus der Familie mitbekommen. Und wir bekommen halt sozialisiert bei dieser Rolle, die wir uns aber aktiv als Individuum erobern, je nachdem unserer Anlagen gehen wir in die Gesellschaft rein und versuchen jetzt diese Rollen quasi zu erobern. Also deshalb ist es auch von der Soziologie her nicht mehr zeitgemäß davon auszugehen, dass man einfach irgendwo in die Gesellschaft hingestellt wird, dass quasi nur die Struktur über einen bestimmt, also dass man, wer aus einer Tagelöhnerfamilie kommt, ewig auch selber Tagelöhner wird. Ja, das ist quasi, man kann das nicht mehr sagen, dass es wirklich die Reproduktion 1:1 stattfindet, sondern in der modernen Soziologie ist klar, die Individuen an sich haben natürlich, die handeln selbst. Ja, das sind selber Akteure, die halt gewisse Anlagen haben, aber mit denen gehen sie in die Gesellschaft. Das heißt, bei Bourdieu, der nennt es zum Beispiel Habitusbildung, man erobert sich die Gesellschaft mit diesen Anlagen, die man hat. Oder bei Foucault heißt es zum Beispiel, wenn das Individuum in die Gesellschaft geht, heißt Subjektivierung des Untertans. Also der sieht es sehr, sehr deprimierend quasi, dass man eher von der Gesellschaft geformt wird, um sich unterzuordnen in die Rolle als Konsument oder Lohnarbeiter. Da gibt es noch verschiedene andere soziologische Theorien, gibt es Hart und Negri, die auch sprechen von der Subjektivierung. Aber es geht immer um diese hauptsächlichen Muster, wie finde ich mich zurecht mit dieser Rolle als Lohnarbeiter und Konsument, wenn ich da reingehe. Und da spielt halt eine Rolle die Bildung, die ich habe. Jetzt bei Bourdieu, der hat es mal angeguckt, jetzt zum Beispiel für die 60er Jahre. Da haben wir auch wieder diese von vorher Kapitalvolumen zunehmend, also je nachdem, wie viel Kapital ich da mitbekommen habe oder auch im Laufe meines Lebens erworben habe, von der Mischung her ökonomisches Kapital, je mehr ökonomisches Kapital, die Leute stehen alle nach rechts, je mehr kulturelles Kapital, die stehen alle nach links und so entsteht eine Gesellschaftsstruktur, wo alle Leute anderswo stehen. Und dann hat er jetzt zum Beispiel gesagt, die Leute gehen aktiv mit dem, was sie erlernt haben im Laufe ihres Lebens, was sie da an Kapital haben, entwickeln die andere Lebensstile. Ja? Deshalb auch dieses Beispiel vorher, die einen gehen zum Blockbuster-Kino, die anderen Medienfestival. So ist auch hier ein Beispiel für die Sportarten. Und ich weiß nicht, ob euch zum Beispiel manches bekannt vorkommt, auf der linken Seite Gymnasiallehrer, die gehen halt signifikant oft gerne Bergsteigen. Ja? Und das finde ich auch so verblüffend, dass es empirisch teilweise einfach sehr gut zutrifft, dass diese Praxisformen, die sich Leute raussuchen, das hängt halt zusammen auch mit ihrer Menge an Bildung, also kulturellem Kapital, das sie haben, und auch mit ihrer Menge an ökonomischem Kapital, wo sie stehen. Das hat auch mit realen Zwängen, mit ökonomischen Zwängen zu tun. Fußball zum Beispiel ist ein relativ einfacher Sport, den man einfach ausüben kann im Vergleich zur Jagd oder zum Drachenfliegen, was dann schon eher, oder Reiten oder Polo, was dann eher ja doch signifikant mehr Unternehmer spielen. Es gibt dann auch noch Konflikte zwischen den Klassen, also zum Beispiel Golf oder sowas, das wäre jetzt eine Sportart, die gerade nach unten so durchgereicht wird, weil immer mehr Mittelschichten denken, mit Golf kann man sich abgrenzen von anderen Personen, fangen an Golf zu spielen. So werden manche Sachen da auch nach unten im Konflikt der Klassen durchgereicht. Also zum Beispiel das Rugby, das da unten in Frankreich inzwischen angekommen ist bei Hilfsarbeitern und Handwerkern, ist mal gestartet als Unisport, ja, als Sport der Hochschulen und wurde dann quasi durchgereicht. Aber so quasi kann man sich irgendwie, kann man sich Gesellschaft vorstellen. Michael Fester ist ein Soziologe, der mit diesem Bourdieu'schen Prinzip arbeitet. Der hat mal die deutsche Gesellschaft so für die 90er Jahre so ein Stück weit eingeteilt, wo halt immer auch Bildung spielt quasi eine Rolle. Je mehr Bildung, desto eher steht man links, je weniger Bildung steht man eher rechts. Und jetzt ist eben die Frage, also ich komme mal zu einem Zwischenfazit aus diesen ganzen soziologischen Sachen, dass wir als Individuum im Kapitalismus, wir haben die Pflicht oder wir sind quasi gezwungen dazu, uns zu vergesellschaften oder einzubringen in die Gesellschaft, entweder indem wir lernen Arbeitnehmerin, also nicht entweder, sondern indem wir lernen Arbeitnehmerin und Konsumentin zu sein. Und je nachdem, wie unsere Anlagen sind, haben wir andere Möglichkeiten, diese Rolle zu entwickeln, ja, wo wir dann landen. Zum Beispiel denke ich mir jetzt hier, die Leute, die hier Filme machen oder hier hergehen, das ist natürlich eher dieses hedonistische Milieu auf der linken Seite mit einem höheren kulturellen Kapital, die quasi auch diese ganze Kunst- und Kulturgeschichten von ihren Anlagen her auch nützen können, also aktiv benutzen können. Also in dieses Individuum für Gesellschaft, im Kapitalismus als Arbeitnehmerin und Konsumentin. Und Bildung quasi als kulturelles Kapital ist quasi die sozial vererbte, aber auch selbst erarbeitete Bildung in unserem Leben. Und das entscheidet mit über die Art und Weise der Vergesellschaftung, über den Lebensstil und unsere Lebensführung. Also wo wir dann landen als Arbeitnehmerin und Konsumentin. Und da gibt es wirklich auch beeindruckende Studien, dass Leute, die quasi aus einem Arbeiterhaushalt kommen, dann an der Uni genauso fit in ihrem Fach sind, aber einfach, dass ihnen manchmal dieser bürgerliche Habitus fehlt, den ein Professor, der da schon auf einem Lehrstuhl sitzt, zum Beispiel erwartet und die dann einfach durchfallen, obwohl sie genauso fit sind, aber der Habitus zwischen Professor und diesem Mensch, der sich auf die Assistentenstelle bewirbt, zum Beispiel, die erkennen sich, dass sie beide diesen bürgerlichen Habitus haben. Und dann werden die eher ausgewählt. Also da Michael Hartmann, ich weiß nicht, ob der euch was sagt, gibt so ein Buch Mythos Leistungseliten, der sehr stark mit diesem Bourdieu'schen Ansatz praktisch arbeitet oder empirische Forschungen macht. Das sind eigentlich schon ganz schöne Ergebnisse, die da dann rauskommen, auch quantitativ, dass es einfach Unterschiede gibt im Habitus teilweise, den die Leute dann nicht mehr wegbekommen, obwohl sie fachlich genauso kompetent sind. Aber sie haben halt eine andere erlernte Ausdrucksform, sie haben andere erlernte, ja, habituelle Lebensstilformen, was sie schön finden und was nicht. Und das passt dann da eher überein. Also Bildung als kulturelles Kapital entscheidet da über sehr viel, wie wir diese Rolle, also wie wir in die Rolle reinkommen als Arbeitnehmer und Konsumentin. Aber halt nicht unbedingt alles. Also es kommt auch ganz stark darauf an, ökonomisches Kapital, wo wir mal gestartet sind. Das kriegt man teilweise einfach nicht mehr raus. Und das Ganze entscheidet quasi darüber, welche Position habe ich im sozialen Raum. Das jetzt mal so zur soziologischen Grundlage, welche Rolle da Bildung und ökonomisches Kapital auch spielt, wo wir am Ende rauskommen. Und jetzt wollte ich mal schauen, wie entwickelt sich aber die große Struktur, also wie entwickelt sich der Kapitalismus an sich, was passiert da gerade, ja? Was passiert da, was es eventuell erschwert, in diese Rolle Arbeitnehmer und Konsumentin da quasi reinzukommen. Und wenn man den, und deshalb es ist es ganz wichtig, dass man sich so allgemeine ökonomische Entwicklungen im Kapitalismus anguckt. Und wenn man sich jetzt mal das Wirtschaftswachstum quasi in Industrieländern, über die wir ja reden quasi hier oder über die ich gerne jetzt hier reden möchte, sich anguckt seit den 60er Jahren, dann haben wir eine durchgehende Entwicklung im Wirtschaftswachstum, dass wir quasi in allen Industrieländern ein zurückgehendes Wirtschaftswachstum haben. Ja? Wo quasi die große Diskussion ist, ist eine systemimmanente Krise des Kapitalismus, würde ein Marxist sagen, ja klar, ja, da sieht man den tendenziellen Fall der Profitrate. Da sieht man die Überproduktionskrise quasi durch die Umverteilung von arm nach reich, kaufen die Leute immer weniger Waren. Das heißt, es gibt immer mehr Geld bei den Reichen, die nicht mehr wissen, wohin damit. Dann stopfen sie es in den Finanzmarkt rein, produzieren da riesige Blasen, weil quasi die immer mehr stark in die Armut gezwungenen quasi nichts mehr kaufen können. Da gibt es verschiedene Theorien, woher das kommt, aber faktisch, dass es passiert. Ja? Wir haben diesen Wachstumsrückgang und wenn ihr jetzt denkt, wenn ihr Nachrichten schaut oder so, ja, was ist denn bei jeder Partei, die euch einfällt, jetzt sage ich mal vielleicht außer die Linke oder so, bei jeder Partei, wie auf die heutigen Probleme reagiert werden soll, habt ihr in jedem Parteiprogramm, bei jeder Partei immer die Aussage, ja, wir wollen mehr Wachstum. Und das ist eigentlich so relativ dubios, weil empirisch ist das eigentlich Blödsinn, weil selbst alle möglichen Aktivitäten ja scheinbar nicht dazu führen, jetzt durch die Jahre, dass da irgendwas passiert, dass das Wachstum wieder steigt. Also es gibt ja jetzt inzwischen auch so im Mainstream Menschen, die das kritisieren, wie der Harald Welzer oder so, der auch so, das ist so ein Sozialpsychologe, der relativ anerkannt ist, also nicht unbedingt jetzt ein Linksradikaler oder so, der sagt, wir müssen unbedingt von diesem Wachstumsfetisch wegkommen. Das ist auch ein ganz reales Problem quasi, weil das Wachstum überall zurückgeht. Es gibt eine Enquete-Kommission im Bundestag, die gestartet ist, über diese Probleme zu diskutieren. Inzwischen geht es in dieser Enquete-Diskussion, weil sich die Neoliberalen da durchgesetzt haben, auch nur noch darum, mehr Wachstum zu erzeugen. Wie können wir mehr Wachstum erzeugen? Und weil Neoliberale argumentieren immer, ja, wenn es kein Wachstum gibt, dann ist der Markt gestört, weil die quasi sagen, die unsichtbare Hand des Marktes, also ich kann da jetzt leider nicht ganz neutral sein, diese Theorie neutral darstellen, die sagen halt, die haben so meiner Ansicht nach einen religiösen Glauben an den Markt, dass er das von alleine regelt. Also es gibt meiner Ansicht nach keine empirischen Anzeichen, die dafür sprechen. Die sagen immer, wenn da kein Wachstum kommt, dann ist irgendwie der Markt gestört und man muss es unbedingt deregulieren. Also sie sind immer weiter für deregulieren, also sind dann immer quasi in der Situation, jetzt wenn es kein Wachstum mehr gibt, immer deregulieren, immer weiter umverteilen hin zu den Unternehmern, damit die bessere Produktionsbedingungen haben, weil die sagen, nur dann investieren die Geld und es käme wieder zu mehr Wachstum. Aber mit diesem empirischen Befund sind quasi alle konfrontiert, aber alle gehen damit anders um. Also wir haben diesen Wachstumsrückgang. Jetzt nochmal für Deutschland die Wachstumsraten seit dem Rückgang seit den 50er Jahren bis 2009. Wir haben jetzt 2010 ging es nochmal hoch auf 3,4, wo man aber sagen kann, durch die Wirtschaftskrise, dieser Absturz um 5% ist das so die Jojo-Bewegung. Also wir sind nochmal hoch auf 3,4, aber dann geht es wieder zurück, wenn man das immer die Durchschnittswerte für die Jahrzehnte anguckt, kommt auch so eine Treppe nach unten zustande, an der sich auch nichts anderes ändern wird. Gleichzeitig haben wir einen anderen Punkt in der Entwicklung des Kapitalismus seit 1950, dass man, ihr kennt die drei Sektoren, ursprünglich mal die Landwirtschaft, dann gab es produzierendes Gewerbe, ist die Industrie und dann gibt es die Dienstleistungen. Und da haben wir auch quasi die Entwicklung, dass immer mehr Wertschöpfung quasi sich in die Dienstleistungen verlagert, was einfach auch ein Zeichen dafür ist, weil da auch das Problem ist, ein Keynesianer würde sagen, ja, man kommt in eine Sättigungskrise des Kapitalismus. Und die Dienstleistungen sind ja oft sehr personenbezogene Dienstleistungen, die braucht man halt, die bleiben erhalten und somit erobern die sich immer mehr Platz in der Ökonomie. Dann haben wir weitere Trends, zum Beispiel das Arbeitsvolumen in der Gesellschaft seit 1950. Wir haben immer mehr Erwerbstätige, aber es steigt nicht das Arbeitsvolumen, also quasi das Volumen an Arbeit, was erledigt werden sollte, was in der Ökonomie quasi erledigt werden sollte. Da haben wir quasi, dass seit den 90er Jahren das extrem auseinandergeht und wir haben quasi eine weitere Entwicklung, die Arbeitslosigkeit einfach, wenn man sich jetzt nicht nur die Jubelmeldungen der letzten Jahre anguckt, wo immer gesagt wird, ja, dank Hartz IV hat man die Arbeitslosigkeit verringert. Die offizielle Arbeitslosigkeit, wenn man die Langfristentwicklung anguckt, haben wir quasi nach dem Krieg viele Arbeitslose, dann der ganze Aufbau, da geht es runter. Da hatten wir nur in den 60ern, wo quasi auch diese, wo man quasi die Gastarbeiteranwerbung dann gebraucht hat, weil man zu wenige Arbeitnehmer hatte, quasi haben wir diese Entwicklung. dass es da mal drüber war, quasi mehr offene Stellen als Arbeitslose. Und seit quasi den 70er Jahren, seit der Kapitalismus, nach der Aufbauphase, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo alles kaputt war und man zuerst wieder alles aufbauen musste, dann kommt er wieder in diese krisenhafte Entwicklung. Jede Krise pusht die Menge an Arbeitslosen auf ein neues Level, von dem man dann nur wieder schwer runterkommt. Und diese letzte Entwicklung ab 2004 wird ja oft begründet mit Hartz IV und so weiter. Aber was ist da passiert? Weil, wenn ihr euch erinnert, das Arbeitsvolumen stieg ja nicht, sondern es bleibt eher auf einem gleichen Level bzw. geht zurück. Das heißt, da habt ihr die Entwicklung, dass man eigentlich, was da stattfindet, eine extreme Prekarisierung der Arbeit. Ihr kennt es bestimmt auch. Früher war ja klar, wenn ich ein Uni-Studium gemacht habe, war relativ klar, ich bekomme mal irgendwie einen Job oder so, aber heute ist das ja quasi viel schwieriger. Man bekommt einfach eher einen prekären Job. Und wie man das jetzt lesen muss, ist quasi, die registrierten Arbeitslosen haben um 650 abgenommen. Ja. Gleichzeitig haben wir aber Vollzeitstellen, die um 2 Millionen, also 2,5 Millionen abgenommen haben. Gleichzeitig haben wir aber quasi ein extremes Anwachsen von Solo-Selbstständigkeit, 1-Euro-Jobs, geringfügig Beschäftigten und herkömmlicher Teilzeit und Leiharbeit, was quasi dieses Anwachsen an Beschäftigung quasi ausmacht, trotz dieses Verlustes an Vollzeitstellen. Und das ist das, was man, eigentlich ist eine große Arbeitszeitverkürzung, die aber bisher nur auf Kosten der Arbeitnehmer geht. Also deshalb ist ja auch eine gewerkschaftliche Forderung teilweise, dass man sagt, okay, Sinn würde machen, einfach damit alle wieder einen Job bekommen, würde Sinn machen, eine 30-Stunden-Woche, wenn man es vom Arbeitsvolumen her rechnet, wäre das völlig ausreichend. Also eine kurze Vollzeit von 30 Stunden wäre eigentlich eine sinnvolle Reform. Was passiert in der Politik ist ja eher, dass wir eine Lebensarbeitszeitverlängerung haben auf 67 Jahre oder jetzt wird ja gesprochen auf 70 Jahre und so weiter, was eigentlich alles ein ziemlicher Wahnsinn ist. Also ich komme, ach so, für Tübingen wollte ich es auch nochmal zeigen, da haben wir auch so das Beschäftigungsniveau, die grüne Säule, die bleibt ungefähr immer so gleich, aber da haben wir auch die rote Linie, Vollzeitbeschäftigung sinkt auch in Tübingen und wir haben eine extreme Zunehmung atypischer Beschäftigung. Atypische Beschäftigung heißt Teilzeit, 1-Euro-Jobs, Leiharbeit, dieses ganze Zeug steigt auch in Tübingen, obwohl ja wir ja hier quasi uns in einem Kreis befinden, der ja auch in Tübingen, wo die Arbeitslosigkeit ja immer als, also wird ja, ist ja unproblematisch eigentlich, bewegt sich bei, ich glaube, 3,5% in Tübingen. Was bedeutet es natürlich, die Prekarisierung der Arbeit, also quasi immer unsichere Jobs, immer irgendwie schlechter bezahlte Jobs, Teilzeitjobs, weniger, man bekommt keine festen Stellen mehr mit gutem Lohn, bedeutet natürlich auch, dass die Einkommensarmut zugenommen hat. Also wir haben in Ostdeutschland natürlich nach der Wende eine sehr hohe Armut durch die Arbeitslosigkeit. Das geht dann runter in den 90ern, aber steigt jetzt sehr stark an. Und in Deutschland insgesamt, wenn man es auf Westdeutschland bezogen sieht, haben wir eigentlich so ein stetiges Ansteigen der Armut. Das ist ja immer so es wird immer euphorisch gesagt, ja, wir haben wieder zunehmende Arbeit, aber wenn man es guckt, im Kielwasser dieser Prekarisierung, oder wie soll man das sagen, hinter dieser Prekarisierung her, fährt natürlich ein total zunehmendes Armutsrisiko. Und diesen Lattenzaun im Hintergrund, das ist der sogenannte Gini-Koeffizient, der trifft eine Aussage darüber, wie stark die Ungleichheit ist. Also wir haben auch eine Ungleichheitszunahme in der Gesellschaft in Bezug auf das Einkommen, also dass Arm und Reich halt die Schere da immer weiter auseinander geht. Da habe ich jetzt keine so super aktuelle, gibt es aber auch aktueller natürlich, aber die Entwicklung der Vermögensarmut zeigt was Ähnliches halt quasi, dass wir da eine Zunahme haben, dass die Reichen halt reicher werden, der Unterschied zwischen weißen und dem schwarzen Balken, 2002 der weiße Balken, 2007 der schwarze Balken. Und wo wir dann auch in dem Bereich ganz unten, dieses ärmste Zehntel hat quasi Schulden, das hat gar nichts mehr. Und so die Hälfte der Bevölkerung hat auch eigentlich gar kein Vermögen. auf der hohen Kante, wo man auch mal irgendwelche Krisen oder so überbrücken könnte. Also auch das nimmt quasi ein Stück weit zu, dass dieses reichste Zehntel immer reicher wird. Zwischenfazit zur ökonomischen Entwicklung würde ich sagen, immer mehr Menschen werden quasi von Lohnarbeit und Konsum, was die zwei Hauptvergesellschaftungsweisen in der kapitalistischen Gesellschaft sind, quasi durch die wirtschaftliche Entwicklung ausgeschlossen oder zunehmend prekarisiert, was auch ein Teil, Teilausschlüsse quasi darstellt. Und ich würde das mal als Exklusion bezeichnen. Ich sage nachher nochmal was zu diesem Begriff Exklusion, weil das so ein bisschen auch schon ein Symptom ist, dieser Begriff Exklusion. Eigentlich ist quasi ein Ausschluss von diesen Hauptvergesellschaftungsmomente. Also wir alle wollen uns einen Job suchen und wir alle wollen konsumieren können im Kapitalismus. Und es beginnt, dass immer weniger Leute da das machen können oder andersrum immer mehr Leute davon ausgeschlossen werden, von diesen Vergesellschaftungsmomenten. Das heißt, die kapitalistische Vergesellschaftung der Subjekte, habe ich es mal benannt, so läuft unrunder. Wenn wir jetzt zum Beispiel Südeuropa denken, wenn wir Spanien angucken, Griechenland, da haben wir eine Generation von Leuten, die quasi noch nie so viel kulturelles Kapital hatte, die noch nie so gut ausgebildet waren, die sind besser ausgebildet als alle Generationen vorher, aber wir haben da quasi jetzt in Spanien 50% Jugendarbeitslosigkeit und so weiter. Also es läuft total unrund in Europa und auch bei uns, also nicht nur der Hinweis auf Südeuropa. Ihr könnt es, wisst es alle aus eurer eigenen Situation. Es ist auch, wenn man studiert hat, schwieriger quasi einen Job zu bekommen, der einem eine Lebensperspektive in der Art ermöglicht, dass man sagt, okay, ich werde auf Dauer immer so viel Geld haben, um quasi den normalen Konsum zu machen. Das heißt, eine Familie zu gründen, was weiß ich, in den 60er Jahren war ja irgendwie ein Haus zu bauen und da irgendwie in meinem Einfamilienhaus mit meiner Familie zu leben. Das kann kaum eigentlich jemand mehr richtig machen, weil halt die Jobs einfach viel prekärer sind und der Wechsel viel größer ist und weil man auch einfach viel, viel weniger verdient wie früher. Also ich hätte jetzt auch noch die Reallohnverluste der letzten 10 Jahre aller Deutschen zeigen können, also dass auch in Deutschland extrem viel Reallohnverluste da sind. Also diese kapitalistische Vergesellschaftung als Konsument und Lohnarbeiterin, das läuft total unrund, läuft immer unrund. So, und die Bildung quasi jetzt als kulturelles Kapital kann jetzt natürlich helfen. Ja? Für uns sieht es noch besser aus quasi oder die Leute, die ein höheres kulturelles Kapital haben. Aber es ist oft so, dass wenn man genau hinguckt, sind es eigentlich, die Leute bekommen zwar eher einen Job wie Unausgebildete, aber was passiert, ist eine Verdrängung. Ja? Also wir haben Abiturienten, die Lehrberufe machen, ja? Da, wo dann die letzten Hauptschüler rausgedrängt werden und so weiter. Also Bildung ist eher so, was, wenn man das hat, reicht man halt die Misere an den Nächsten durch. Ja? Also es hilft grundsätzlich natürlich dem Individuum, aber gesamtgesellschaftlich ist natürlich dieses kulturelle Kapital jetzt da nicht unbedingt eine Hilfe. So, in dieser Situation gibt es jetzt quasi die Entdeckung von Exklusion. Also man sagt nicht mehr irgendwie Schichtproblematik, es gibt immer mehr Arme, neue Armut oder irgendwie Ausschlussprozesse, weil immer mehr Leute da aus dem kapitalistischen Prozess rausfallen, sondern man redet auf einmal von Exklusion und dieser Begriff Exklusion, der transportiert auch einen bestimmten Inhalt. Also das ist vor allem bekannt geworden mit diesem Soziologe Heinz Bude, der quasi gesagt hat, die Opfer des Kapitalismus, also ich nenne das mal Opfer des Kapitalismus, er hat die genannt als, das sind die Entbehrlichen oder die Überflüssigen. Ihr kennt es vielleicht auch von Politikaktionen, diese Pullis mit wir sind die Überflüssigen und die Masken. Könnte ich auch nachher noch ein Video dazu zeigen. Also der benennt auf einmal die Leute, die da rausfallen, ja, benennt er als Überflüssige. Und das ist qualitativ quasi was anderes. Also man könnte jetzt auch sagen, okay, es liegt an der Umverteilung oder wird man mal irgendwie das ganze Kapital, das sich bei den Reichen anhäuft, mal irgendwie umverteilen. Dann könnte man auch im staatlichen Sektor zum Beispiel mehr Jobs schaffen oder so. Nee, bei entbehrlich und überflüssig schwingt auch so eine Eigenverantwortung mit. Und deutlicher kommt es quasi dann bei der Definition von Exklusion in der EU-Sozialberichterstattung raus, weil da heißt es nämlich dann, als Exklusion wird definiert Prozess, durch den bestimmte Personen durch ihre Armut, und jetzt kommt es, die sagen dann nicht einfach durch ihre Armut, also keinen Job bekommen oder so, sondern da wird dann ganz klar gesagt, beziehungsweise, also so eine Gleichsetzung, wegen unzureichender Grundfertigkeiten oder fehlender Angebote für lebenslanges Lernen, werden die an der vollwertigen Teilhabe gehindert. Das heißt, was da mitschwingt, ist einfach nicht mehr, okay, es gibt die Jobs nicht, sondern was da mitschwingt, ist einfach, entweder hat man unzureichende Grundfertigkeiten oder das staatliche System hat es quasi vermissen lassen, mir lebenslanges Lernen anzubieten. Vom Grundprinzip heißt aber quasi beides, ich kann nichts oder ich kann zu wenig, und es wird da ganz klar die Schuld an das Individuum quasi verlagert. Ich hätte da jetzt auch noch, würde gerne ein paar Zitate vorlesen, wo das relativ deutlich wird. Es ist ein bisschen dunkel hier. Einen Moment, ich probiere es mal kurz. Also wir haben zum Beispiel die Angela Merkel, die sagt, das Thema, welche Spaltung haben wir in unserer Gesellschaft, macht uns allen zu schaffen. Gesellschaftliche Teilhabe sei jedoch nicht allein eine finanzielle Frage, auch Chancengleichheit sei ein zentraler Punkt, um die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden. Die Schulkarriere sei entscheidend für die Ausbildungschancen und damit für den Weg in den Arbeitsmarkt. Also wir haben auch wieder eine Verlagerung der Verantwortung für diese gesamtkapitalistische Situation. Ich würde das mal offen lassen, woher die kommt. Gibt es verschiedene ökonomische Deutungsmechanismen, aber grundsätzlich ist mal, dass das, was im Kapitalismus passiert, quasi an die Subjekte von der Verantwortung her verwiesen wird, weil die haben dann ihre Schulkarriere, ist da dran schuld. Oder relativ krasses Zitat finde ich auch von dem Gabor Steingart, der war Wirtschaftsredakteur beim Spiegel, ist jetzt inzwischen, glaube ich, Chefredakteur zum Handelsblatt gewechselt. Und der benennt es so, die fortschreitende Deindustrialisierung hat im Westen eine neue Unterschicht der Unproduktiven und geistig Verwahrlosten geschaffen. Diese Fremdlinge im eigenen Land werden zur ernsten Gefahr für die Demokratie. Er, der neue Prolet, ist in jedem Staat Westeuropas nicht nur Bürger, sondern zugleich Kunde des Wohlfahrtsstaats. Der Prolet von heute besitzt mehr Geld als die Arbeiter vergangener Generationen, und wenn er im Anzapfen des Sozialstaates eine gewisse Fertigkeit entwickelt hat, verfügt er über ein Haushaltseinkommen, das mit dem von Streifenpolizisten mithalten kann. Es ist nicht die materielle Armut, die ihn von anderen unterscheidet. Auffällig hingegen sind die Symptome der geistigen Verwahrlosung. Der neue Prolet schaut den halben Tag fern. Vor allem an seinem mangelnden Bildungsinteresse erkennen wir den Unterschied. Er besitzt keine Bildung, aber er strebt ihr auch nicht entgegen. Das neue Proletariat als homogene Klasse ist erst in den vergangenen 10 Jahren entstanden. Also wir haben hier quasi eine Umdeutung dieser Schwierigkeiten des Subjekts in einem krisenhaften Kapitalismus, Konsument und Lohnarbeiterin zu werden, haben wir quasi, wird jetzt umgedeutet auf alle Leute, die da scheitern, haben quasi einen Mangel an Bildung. Und was dann als Beweis herangezogen wird, sind alle das, was ihr auch kennt, was immer so als Unterschichtenfernsehen tituliert wird, wenn ihr RTL guckt, da gibt es dann den Messi-Berater, der in Haushalte geht und dann dieses ganze soziale Elend da versucht da zu beraten, oder in diesen ganzen Talkshows, wo man da sitzt und den Kopf schüttelt, wie kaputt sind denn die Leute. Und die große Gemeinheit, finde ich, die da quasi gemacht wird, war, dass Symptome dieser gescheiterten Subjektivierung, die Leute, sie schaffen es nicht, quasi Lohnarbeiterin oder Konsumentin zu werden. Und diese Problematik hat psychische Folgen, quasi Arbeitslosigkeit gefährdet die psychische Gesundheit. Und es macht auch nochmal klar, dass es nicht, wie jetzt Marxisten oft sagen oder so relativ harte Marxisten sagen, es geht immer nur um die Struktur oder es geht ums Ganze oder wenn wir die Revolution gemacht haben, wird alles gut. Sondern wir vergessen immer, dass auch das Subjekt in diesem Kapitalismus quasi gelernt hat, sich entweder als Lohnarbeiter zu vergesellschaften und als Konsumentin zu vergesellschaften. Und da würde ich auch mal noch, es gibt eine Untersuchung der Bundespsychotherapeutenkammer, die sagen, bei der Auswirkung von Arbeitslosigkeit auf psychische Beschwerden ist die wissenschaftliche Datenlage eindeutig. Zahlreiche Studien zeigen mindestens doppelt so häufige psychische Erkrankungen wie bei Erwerbstätigen. Also trotz des zunehmenden Stress der Leute, die Arbeit haben, ja, Burnout und alles, was die Medien füllt, ist das Hauptproblem schon noch, also was mich immer wieder beeindruckt, dass die Leute krank werden, wenn sie diese Arbeit nicht bekommen. Und das hat jetzt nicht nur zu tun, dass man dann irgendwie armer ist oder sich vielleicht schlechter ernähren kann oder so, sondern das hat mit diesem Ausschluss von Vergesellschaftung zu tun, weil wir alle gelernt haben, nur mit Jobs sind wir wirklich was und nur wenn wir irgendwas konsumieren können. Wir haben auch gelernt, über unseren Konsum quasi unsere Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft zu zeigen und auch über Konsum, je nachdem wie und wo er stattfindet, in welchem Milieu, da auch auszudrücken, was wir haben und wer wir sind quasi. Und wenn das nicht mehr geht, dann werden die Leute quasi krank. Das heißt, das Fazit wäre, es reicht nicht nur, jetzt irgendwie alles umzuwerfen, sondern man muss den Subjekten auch anbieten, eine andere Form von Vergesellschaftung. Also wenn wir jetzt denken, okay, das entwickelt sich weiterhin so krisenhaft, das hört sich jetzt alles utopisch an, aber jetzt für Menschen in Griechenland ist das gerade im Moment ein reales Ding, ja, bei einer Arbeitslosigkeit von 20% und Jugendarbeitslosigkeit von 50%. Was bieten wir den Leuten, sich in einer anderen Form zu vergesellschaften, mal weg von diesem Wahnsinn, dass man nur Mensch ist und zur Gesellschaft gehört, wenn man Lohn arbeitet oder konsumiert quasi. Da sagen die auch in dieser Studie, die meisten arbeitslosen Menschen messen in ihrem persönlichen Wertesystem einer Erwerbstätigkeit eine ähnlich hohe Bedeutung zu wie Erwerbstätige. Aus klinisch-psychologischer Forschung ist bekannt, dass solche Inkongruenzen, also quasi die Vorstellung, mein eigenes Wertesystem ist aus auf diese Lohnarbeit und Konsum und dann kann ich das nicht mehr machen, weil mich das System quasi rauswirft, dann sind es diese Inkongruenzen, also da, wo es nicht mehr übereinander liegt, die Vorstellung und was das System mir anbieten kann. Aus klinisch-psychologischer Forschung ist bekannt, dass solche Inkongruenzen auf Dauer zu psychischen Beeinträchtigungen führen bzw. führen können. Das heißt, wir haben jetzt verschiedene Akteure, die in dieser krisenhaften Situation des Kapitalismus auf einmal ganz stark hervorheben, wir brauchen mehr Bildung. Ja? Die Leute sollen sich durch Bildung wieder integrieren, obwohl es quasi relativ unrealistisch ist, weil diese Prekarisierung, haben wir schon gesehen, die zieht sich quasi durch alle Schichten. Man kann halt das Problem der Inklusion, man verdrängt halt die anderen, wenn man jetzt bessere Bildung hat. Und jetzt vielleicht nur ein Beispiel, weil mich das immer extrem aufregt, die Sozialdemokratie, die quasi das auch in ihrem Grundsatz, in ihrer Diskussion um das Grundsatzprogramm diesen Wandel durchzogen hat, quasi die Verlagerung der Verantwortung des Scheiterns komplett an das Individuum, das System lassen wir System sein, ja, und die haben nämlich das Prinzip entwickelt, der vorsorgende Sozialstaat, oder der Steinbrück hat es mal in einem Interview gesagt, wir brauchen mehr Kita-Plätze statt einer Kindersatzerhöhung bei Hartz IV. Und wenn man das mal analysiert, auch nebendran nochmal dieses Zitat, finde ich, was Bände spricht, so Bildung und Wissen sind die großen sozialen und zugleich wirtschaftlichen Kraftquellen des 21. Jahrhunderts. Mehr denn je entscheiden gute Bildung und Ausbildung sowie zeitgemäßes Wissen über die Zukunft jedes einzelnen Menschen. Zugleich entscheiden sie über Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit, über das wirtschaftliche Wachstum und die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Also es wird da nicht nur die Verantwortung an das Individuum für sein eigenes Ding gewiesen, sondern man ist dann quasi auch noch schuld, dass der Standort Deutschland womöglich insgesamt im internationalen Wettbewerb abkackt. Und wenn man das genau anguckt in diesem Programmentwurf von 2006, ist es auch so, dass da dann soziale Gerechtigkeit quasi komplett nur noch mit gerechter Teilhabe beschrieben wird und die sie immer idealerweise erfüllt sehen durch Erwerbsarbeit Und daraus wird dann gefolgert, es gibt so Rechte und Pflichten des Bürgers, es gibt ein Recht auf Arbeit und eine Pflicht zur Arbeit sogar. Ja? Wenn ihr dran denkt, auch an Schröder und so, der sagte, niemand hat das Recht, sich in einer Hängematte hinzuhängen oder so, dann ist das genau der Punkt. Das Problem ist nur, dass sie dann auch sagen, das Recht auf Arbeit hat in der Marktwirtschaft eigentlich keinen Adressaten, weil sie sich quasi nicht trauen oder weil sie sagen, das geht nicht, man kann von Arbeitgebern nicht erwarten, dass die quasi, also dass man irgendwie das Recht auf einen Arbeitsplatz irgendwie durchsetzt politisch. Das heißt, sie wandeln das dann um, das Recht auf Arbeit wird nur noch zu einer staatlichen Gewährleistung gleicher Bildungschancen. Und so verwandelt sich quasi soziale Gerechtigkeit in eine Sozialdemokratie, zumindest in diese neoliberale Steinmeier, Steinbrück, Platzek, wie sie alle heißen, Sozialdemokratie. Also ich würde sagen, das ist inzwischen der Mainstream in der SPD. So verwandelt sich soziale Gerechtigkeit bei denen in die Gewährleistung staatlicher Bildungschancen. Ja. Und gleichzeitig sagen sie, sind sie da relativ hart, wer nicht arbeitet, wird sanktioniert. Ja. Und jeder hat die Pflicht zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit, habt ihr bestimmt schon mal gehört, Employability, schimmerndes Stichwort, lebenslanges Lernen wird immer überall gesagt und es ist eigentlich nichts anderes wie lebenslänglich Lernen. Also man will die Leute, man weist denen komplett die Verantwortung für ihren ökonomischen Erfolg zu und sagt, ja, wenn das nicht funktioniert, dann habt ihr nicht eure Beschäftigungsfähigkeit am Leben halten und ihr müsst quasi lebenslänglich lernen. Das heißt, von den Auswirkungen, oder würde ich mal zum Fazit kommen, die Auswirkungen der neuen Rolle von Bildung im Neoliberalismus heißt, Bildung ist Humankapital, diese Employability, also das Humankapital ist ganz wichtig für den Standort und die Beschäftigungsfähigkeit, die liegt in alleiniger Verantwortung der Arbeitnehmerinnen. Der Staat muss quasi nur noch eine Bildungschancengleichheit statt materieller Umverteilung für das sorgen und die sprechen dann immer vom vorsorgenden Sozialstaat. Also wir brauchen keine Kindersätze mehr, wir brauchen nicht die Kindersätze bei Hartz IV erhöhen, sondern wir sollten mal gucken, dass sie alle vorschulische Bildung bekommen. Im Endeffekt passiert aber nichts, ja, weil quasi der Staat unter diesem neoliberalen Spardiktat gar nicht dazu in der Lage ist, hier irgendwie Kita-Plätze aufzubauen. Also wir haben ja dieses Gesetz sogar, dass 30% aller Kinder zwischen 1 und 3 einen Kita-Platz bekommen sollen. Da ist man ja noch meilenweit davon entfernt, weil die Länder und die Kommunen quasi in den letzten Jahren so kaputt gespart wurden. Also wir haben quasi in dieser neoliberalen, wie es auch heißt, Wissensgesellschaft oft, haben wir meiner Ansicht nach eine neue Naturalisierung von Ungleichheit. Früher hat man gesagt, Begabungstheorie, wer ans Gymi kommt, ist einfach höher begabt wie die anderen und hat es über diesen Weg naturalisiert. In Zukunft wird es sein, man muss seine Bildungschancen nützen und wer scheitert, der hat quasi seine Bildungschancen nicht genutzt. Ich glaube, ich habe jetzt eine Weile geredet, oder? Ich würde vielleicht einfach zur Diskussion kommen oder ich kann auch noch ein bisschen was dazu sagen, woher das aus der ökonomischen Theorie woher diese ganze Geschichte kommt, ein Stück weit auch. Für natürlich politische Kräfte, so wie die SPD, ist das natürlich ein gefundenes Fressen, weil sie quasi dieser neoliberale Spardruck auf den Staaten und auf den Politikern herrscht. Und mit diesem neuen Loblied auf die Bildung können sie natürlich sagen, okay, der Sozialstaat, dieser Nachsorgen, wie das dann immer denunziert wird, das brauchen wir nicht mehr, wir müssen jetzt nur noch in Bildung investieren. Da investieren sie auch nicht, aber es dient halt dazu, quasi diese Sozialstaaten abzuwickeln und zu sagen, ja, in Zukunft müssen wir immer vorsorgend in Bildung investieren. Und dann über Bildung wird soziale Gerechtigkeit hergestellt. Obwohl wir ja vorher von den soziologischen Ansätzen her gesehen haben, wenn Armut nicht allgemein bekämpft wird, dann werden wir immer Kinder und Menschen haben, die quasi schlechtere Ausgangsbedingungen haben, die dann auch ein anderes Bildungsniveau erreichen, ja, wenn man nicht versucht, auch materielle Armut zu verhindern. Da wird halt immer mehr jetzt auf dieser Mythos vom Tellerwäscher zum Millionär über Bildung quasi drauf abgehoben. Wenn euch woher das in der ökonomischen Theorie herkommt, da könnte ich was dazu sagen. Wenn euch das interessiert, würde ich das noch erzählen. Sonst würde ich eher, ich glaube, die 40 Minuten habe ich auch schon geredet, oder? Ja, können wir auch gar nicht. Vielleicht reicht. Genau, einfach, vielleicht soll ich da noch was dazu sagen oder wollt ihr lieber in die Diskussion übergehen? Soll ich noch was dazu sagen? Okay, dann gehe ich da noch kurz drauf ein. Also es gibt so, wir haben eigentlich ab den 70ern, wo der Kapitalismus wieder anfängt, sich krisenhaft zu entwickeln, haben wir ja diesen neoliberalen Angriff so ein Stück weit auf den Wohlfahrtsstaat, der immer in die gleiche Richtung lief. Da hatten wir immer quasi, man muss Steuern senken und der Staat soll und viele Bereiche, wo bisher staatlich geregelt waren, sollen privatisiert werden. Wir haben jetzt aber quasi im Neoliberalismus oder da in der wirtschaftstheoretischen Forschung seit den 90ern ein Stück weit eine neue Qualität, das nennt sich neue Wachstumstheorien. Das, ich weiß nicht, wenn Ökonomen da sind, die kennen diese Namen vielleicht, Mankiw oder Barrow heißen da die Hauptvertreter dieser Ökonomen. Und die haben quasi geforscht und haben jetzt theoretisch ein Konzept entwickelt, dass Bildung, also Humankapital, wird dort wie Sachkapital als Inputfaktor verstanden. Und wie, das baut auf der neoklassischen Wachstumstheorie, die haben da immer die Gleichgewichtsannahme, ja, bei einer freien Preisbildung. Also die sagen immer, wenn ich was reingebe, also je mehr Sachkapital ich reingebe, je mehr, wenn ich zum Beispiel irgendwie, wenn ich Energie produziere, je mehr Kohle ich ranfahre an die Fabrik, dann kommt mehr Wachstum, mehr Wertschöpfung hinter raus. Und genauso haben die auch das Humankapital entdeckt. Also je mehr hochgebildete Leute sind, desto mehr wird am Ende an Wertschöpfung rauskommen. Und sie sagen, durch die Gleichgewichtsannahme bei einem freien Spiel der Preise, also je mehr sich diese Arbeitnehmer, die hochgebildet sind, die klar, die müssen dann verzichten, also die müssen Lohnverzicht in Anspruch nehmen, also auf Lohn verzichten, dann geht der runter, aber insgesamt im Gleichgewicht wird dadurch mehr Wertschöpfung produziert. Und dann gibt es automatisch zunehmendes Wirtschaftswachstum. Das heißt, also diese bessere Bildung wird in neoliberalen Studien automatisch mit mehr Beschäftigung gleichgesetzt und mehr Beschäftigung mit mehr Wertschöpfung, weil mehr Leute einen Job haben, dann wird gesagt, ja, dann haben wir auch, auf jeden Fall geht es dann insgesamt der Wirtschaft besser und mehr Wertschöpfung ist dann automatisch auch immer mehr Wachstum. Das wird natürlich nicht empirisch geprüft. Nochmal, warum das empirisch auch, also quasi dieses Beispiel hatte ich ja vorher schon gebracht, in südeuropäischen Staaten noch nie so gut ausgebildete junge Generationen, trotzdem haben die natürlich extrem immer noch diese Wachstumsprobleme. Oder ich hatte das ja vorher gezeigt, empirisch stimmt es einfach nicht. Die Leute sind immer besser ausgebildet, aber das Wachstum in den Industriestaaten geht halt runter. Oder denken wir an Ostdeutschland. In Ostdeutschland haben wir eine extrem ausgebildete Generation, gut ausgebildete Generation. Das kommt auch teilweise noch aus dem DDR-Bildungssystem, weil da irgendwie ganz viele Leute ganz gut ausgebildet waren. Aber wir haben da natürlich einfach deindustrialisierte Regionen, wo es halt keine Arbeit für die Leute gibt. Und da wird halt, also es werden auch gar nicht solche Sachen beachtet, wie dass die Leute dann Wanderungsbewegungen oder dass die Nachfrage in der Gegend nicht stimmt für Waren, dass deshalb da keine nachhaltige Produktion und Wertschöpfung zustande kommt. Also da ist die ehemalige DDR zum Beispiel ein typisches Beispiel. Ja, gut ausgebildete Leute, aber es geht nichts. Oder Spanien oder Griechenland auch, ja, wo es einfach nicht auf die Füße kommt. Gleichzeitig, was da auch keine Rolle spielt in dieser Theorie, ist, dass Bildung in der Realität immer auch eine höhere Arbeitsproduktivität bedeutet. Und eine höhere Arbeitsproduktivität, sprich schlauere Leute, bessere Computerprogramme, bessere Maschinen, all das bedeutet auch immer einen Arbeitsplatzverlust oder da geht das Arbeitsvolumen zurück, ja, weil man quasi mehr Leute mit schlaueren Produktionsmechanismen, weil man mehr Produkte quasi mit schlaueren Produktionsverhältnissen produzieren kann. Und das kostet auch Arbeitsplätze, das wird da auch eigentlich überhaupt nicht mit einbezogen in diese Theorien. Also so wie auch die Nachfrage generell, wer kauft denn das ganze Zeug, wenn man immer weniger Leute hat, die quasi einen Job haben. Also die Nachfrage ist in diesen angebotsorientierten Modellen in der neoliberalen Wirtschaftswissenschaft spielt auch immer keine Rolle. Also wir von der Memo-Gruppe sagen, Arbeitslosigkeit würde nur dann reduziert, wenn das erwirkte Nachfragewachstum größer wäre als die via Bildung gewachsene Arbeitsproduktivität. Das heißt, man müsste auch mal Arbeitszeit verkürzen, damit mehr Leute in den Job kommen, damit mehr Leute Geld verdienen. Und man müsste natürlich Löhne erhöhen, damit die Leute wieder mehr konsumieren können. Dann wäre vielleicht die Möglichkeit gegeben, ja, dass man diese Arbeitsproduktivität ausgleicht. Immer wenn die Arbeitsproduktivität höher ist wie das Wachstum, gehen Jobs verloren in der Ökonomie. Aber grundsätzlich ist es halt kompensiert, dass diesen ganzen Prozess, diese kapitalistische Krise in Bezug auf immer weiter zurückgehendes Wachstum. Es wäre die Frage, ob man über Umverteilung kann man das vielleicht aufhalten, aber grundsätzlich sind es schon tiefergehende systemimmanente Probleme im Kapitalismus, die dieses System quasi zu einer Umverteilungsmaschine machen, die immer stärker in die Krise kommt. Ich wollte jetzt mal noch zeigen, dieses Lob der Bildung, wie das in der ökonomischen Forschung läuft und wie quasi das auch ganz stark populär gemacht wird. Es gibt eine Studie von der Bertelsmann Stiftung, die der Wössmann gemacht hat. Der ist vom IFO-Institut in München. Da kennt ihr bestimmt den Hans-Werner Sinn, der immer im Fernseher kommt. Der sieht immer so ein bisschen aus wie so ein Gartenzwerg mit so einem Bart, so weiße Haare und so ein Bart, so ein komischer Kinnbart hat er immer. Und da gibt es quasi einen Bildungsökonom an dem Institut, der relativ als so führend gilt, und den hat die Bertelsmann Stiftung dazu aufgefordert, mal die Folgekosten unzureichender Bildung durch entgangenes Wirtschaftswachstum zu berechnen. Und da kam dann genau dieses Ding raus, was auch voll ganz stark durch die Medien ging. Bis 2090 werden wir da 2,8 Milliarden Euro jedes Jahr verlieren durch unzureichende Bildung, also wenn wir nicht mehr die Leute mehr bilden. Und wie kommen die zu dieser Projektionsrechnung? Die machen über die letzten 50 Jahre alle PISA und alle Bildungskompetenztests, die es gibt, haben sie einfach eine Regressionsanalyse gemacht mit der Wachstumsrate in den Ländern, also das sind alles Ländern. Und dann haben sie, oh Wunder, herausgefunden, dass quasi höhere Bildungskompetenzen einhergehen mit höherem Wirtschaftswachstum. Ja? Also dass es gleichzeitig auftritt. Aber ich weiß nicht, ob ihr selber schon mal Statistik oder Sozialforschung gemacht habt oder so, oder irgendwie da einen Kurs gemacht habt an der Uni. Es ist ganz klar, solche Regressionsanalysen, die drücken keine Kausalität aus. Also ich kann da nicht draus folgern, aufgrund der zunehmenden Bildungskompetenzen ist das Wirtschaftswachstum gewachsen, sondern diese Dinge gehen miteinander einher. Und das kausal zu interpretieren, ist quasi ein Fehler. Aber das machen die genau, die rechnen quasi den Regressionskoeffizient um in diesen Wachstumskoeffizient, und da wird dann einfach PISA-Punktzahlen werden dann mit diesem Koeffizient hochgerechnet, und so kommt man dann auf diese Summe, quasi auf diese Projektionsrechnung. Also es ist eigentlich relativ unwissenschaftlich, was die da gemacht haben, aber das ist, geht in den Medien, wenn ihr da Wössmann googelt oder so, das geht da hoch und runter, diese Folgekosten unzureichender Bildung, was auch nochmal uns alle anspornen soll, quasi damit wir auch ja lebenslänglich lernen, damit unser Wirtschaftsstandort quasi nicht abkackt. Ja, ich würde bei dem jetzt vielleicht einfach belassen.